Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 2. Generation Z goes Erwachsenenbildung. Das Thema Gen Z versus Boomer nimmt in den Medien einen großen Raum ein. Eigentlich vergeht kein Tag, an dem mir entsprechende Headlines in Zeitungen und Posts auf Social Media entgegenspringen. Immer wieder geht es um die Gestaltung von Arbeitsplätzen, um Fragen nach Einsatz und Engagement, um die Sinnhaftigkeit von Jobs und natürlich auch um eine ideale Work-Life-Balance. Tatsächlich werden viele Vorurteile geschürt und ich habe den Eindruck, es wird eher übereinander als miteinander gesprochen. Doch wie sieht es bei diesem Thema eigentlich in der Erwachsenen- und Weiterbildung aus? Denn ein Generationenwechsel findet ja auch dort statt, sowohl in den Teams als auch bei den Teilnehmenden. Verschiedene Akteure aus der Weiterbildungspraxis helfen mir in dieser zweiten Staffel von Epale Insights, dem Thema im Rahmen von 5 Folgen auf den Grund zu gehen. Folge 2. Konflikte und Vorurteile zwischen den Generationen. Employer-Branding-Strategin Anne Engelshove beschreibt die Situation, die sie in den Organisationen vorfindet, die sie begleitet, ganz nüchtern.
Die Babyboomer gehen in Rente. Die junge Generation, die da jetzt kommen müsste, kann und will die das eigentlich auch in dem Maße ausgleichen. Und dann kommen eben auch so Themen wie, wie gehen wir eigentlich mit der Generation Z um? Beziehungsweise die haben auch was für Erwartungen an uns. Die wissen ja gar nicht, was die Arbeit bei uns bedeutet. Also das hängt auf jeden Fall ganz dicht beieinander, Fachkräftemangel und der Umgang mit den verschiedenen Generationen, die mittlerweile ja auch schon in eigentlich allen Generationen zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten müssen.
Es herrscht also ein großer Bedarf, als Team gemeinsam auszuhandeln, wie die Zusammenarbeit gestaltet werden soll. Und dies nicht nur bezogen auf die aktuell sehr prominenten Generationen Boomer und Gen Z, sondern in Bezug auf alle Altersgruppen, die in einer Organisation zu finden sind. Wenn man hingegen den Medien folgt, so herrscht ein regelrechter Krieg der Generationen. Gibt man den Begriff Generation Z in eine beliebige Suchmaschine ein, springen sie einem gleich entgegen. Die unzähligen Websites, Zeitungsartikel, Blogs, Videos und Podcasts, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen. Liest man die verschiedenen Headlines, so entsteht der Eindruck, man hat es mit einer ganz besonderen Spezies zu tun. Und immer wieder werden die Unterschiede und daraus resultierende Konflikte in den Fokus gerückt. Saskia Meyer, pädagogische Mitarbeiterin bei der Niedersächsischen Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung und selbst Teil der Generation Z, ist schon richtig genervt davon.
Ja, absolut. Also das ist auch etwas, das mich in letzter Zeit häufig stört. Also ich mache Instagram auf. Das Erste, was ich sehe, ist, Gen Z ist faul oder scheut sich davor zu arbeiten, solche skurrilen Sachen. Oder auch LinkedIn öffne ich. Das Erste, was ich sehe, sind Beiträge zu Gen Z. Und dann, da sträubt es sich irgendwie in mir, weil ich nicht denke, dass es zielführend ist, Generationskonflikte noch so zu plakativ oder auch so in den Medien. Natürlich gibt es Unterschiede, das ist einfach so. Aber ich glaube, es hilft uns gar nicht, da einen Konflikt draus zu machen.
Mit dieser pragmatisch-konstruktiven Sichtweise ist sie nicht allein. Die in den Medien hochgeputschte Konfliktthematik blendet den persönlichen Faktor aus, nämlich dass es am Ende einfach um eine Verständigung zwischen zwei oder mehreren Personen geht. Dies zeigt sich zum Beispiel an der Volkshochschule Gütersloh, wo die stellvertretende Leiterin Dr. Mariella Gronenthal sich aktuell vorbereitet, den bisherigen Leiter Dr. Elmar Schnücker zu beerben, wenn er in den Ruhestand geht.
Das Interessante daran ist aber, finde ich, dass die Übergabe oder dieser Wechsel von der Leitungsverantwortung vielleicht von Elmar zu mir sich für mich nicht stark mit den üblichen Vorurteilen gegenüber Generationenkonflikten verbindet. Also bei uns ist das eher eine persönliche Frage, also die Übergabe von einer Person zur anderen als die von einer Generation zur anderen.
Also doch alles ganz unabhängig von den Generationen? Liegen die zahlreichen Publikationen und Meldungen somit falsch? Für die Volkshochschulen kann Matthias Ahlke, Professor für Erwachsenen- und Weiterbildung an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, auf Basis von Forschungsergebnissen ein wenig mehr Licht ins Dunkel bringen.
Und das ist natürlich schon interessant, was dann passiert so in der Dynamik. Und das habe ich ja so an verschiedenen Stellen beschrieben. Es gibt einerseits so diese älteren Generationen, die ausscheiden. Dann gibt es sozusagen auch so eine Art mittlere Generationen, die im Grunde genommen auch schon einige Zeit in den Einrichtungen sind. Und dann gibt es natürlich die Jüngeren, die Nachfolgenden. Und jede Generation hat natürlich andere Prägungen. Und ich möchte auf eine Studie verweisen, die auch sozusagen mit dieser Einteilung auch gearbeitet hat, nämlich von dem Frank Pfister. Der hat hier in Baden-Württemberg, im Volkshochschulverband, hat er eine große Studie gemacht zum professionellen Selbstverständnis im Zuge des Generationenwechsels. Und einerseits hat er erstmal, das war auch ganz wichtig, der hat wirklich erstmal eine quantitative Erhebung gemacht und konnte wirklich auch zeigen, hier die baden-württembergischen Volkshochschulen, und das sind nicht wenige, die sind mitten in einem Generationenwechsel, weil das Durchschnittsalter recht hoch ist. Und dann eben mit Blick auf das professionelle Selbstverständnis hat er im Grunde genommen so unterschiedlich herausgearbeitet, dass diese ältere Generation noch stark altruistisch, also stark von den Werten, diese mittlere Generation eher so ein Stück weit, und das sind dann auch zum Teil auch stark Boomer geprägt, Studie ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt, eben auch sehr managerial, sozusagen auch, da merkt man so auch die betriebswirtschaftlichen Einflüsse, gerade so vom New Public Management der 1990er, 2000er Jahre. So, und mit Blick auf die Nachfolgenden, auf die jüngeren Generationen, hat er eigentlich so eine Art doppelte Spur. Also einerseits auch junge Generationen, die auch stark so was Altruistisches haben. Ich gehe ganz bewusst in die allgemeine Erwachsenenbildung, weil ich da was vorantreiben möchte, weil mir Bildungsarbeit wichtig ist. Und dann aber auch so eine andere Ausprägung, die ähnlich wie jetzt so diese mittlere Generation stärker auch, sagen wir mal, eher so was Managerielles hat. Ich habe einfach so Bildungsmanagement, das ist mein Thema, Prozesse koordinieren, auch vielleicht in so eine Verwaltungsstruktur reinzugehen. Und das trifft natürlich in so einem Generationenwechsel auch aufeinander.
Es gibt sie also offenbar doch, diese gewissen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen. Bezogen auf das professionelle Selbstverständnis spielen natürlich Veränderungen im Bildungssystem eine wichtige Rolle. Bezogen auf Individuen sind sicherlich gesellschaftliche und technische Entwicklungen relevant. Doch vielleicht sind sie nicht so plakativ und holzschnittartig, wie die Medien es vorgaukeln. Saskia Meyer hat in ihrer Einrichtung folgende Erfahrungen gemacht.
Also tatsächlich habe ich mich mit vielen meiner Kolleginnen Ü50 schon auch darüber unterhalten. Und denen ist auch sehr bewusst, dass ihre Generation sie sehr geprägt hat. Also die Babyboomer, mit dem, wie viele sich auf eine Stelle, auf eine Ausbildungsstelle beworben haben. Also sie waren ja immer viele, es gab immer viel Konkurrenz. Und ich merke schon, dass es dieses Mindset gibt, was nicht bedeutet, dass sie nicht auch diesen Weg gegangen sind, dass ihnen ihre eigene Gesundheit wichtiger geworden ist. Dieses nicht bis zum Ende aufreiben für den Job, das denke ich, da hat sich auch eine Entwicklung getan. Aber ich würde immer sagen, dass man sich näher ist, als man denkt. Wobei natürlich die im Arbeitsleben eine andere Sozialisation erfahren haben. Also was wichtig war, was Loyalität bedeutet, das kann ich schon feststellen. Wobei am Ende fahren wir alle gerne in Urlaub. Die alle sind froh, jetzt Homeoffice oder mobiles Arbeiten, die Möglichkeit dazu zu haben. Da sind wir uns schon ähnlich.
Wenn Anne Engelshove Organisationen begleitet, dann sieht sie sich selbst auch oft in der Rolle der Mittleren. Denn manchmal sind bestimmte Vorurteile schon stark verfestigt. Dann versucht sie, Hintergründe zu erklären und so ein gegenseitiges Verständnis herzustellen.
Und ich finde erstmal immer wichtig, den Frust vielleicht so ein bisschen auch Raum zu lassen, auch so ein bisschen ein Verständnis aufzubauen. Dann wird mir geschildert, ne, auch so mit Blick auf die Auszubildenden, dass die eben auf der einen Seite sehr fordernd auftreten, dass die wollen nicht mehr Nachtdienste machen und nicht mehr am Wochenende arbeiten und da sehr selbstbewusst auftreten. Aber auf der anderen Seite, wenn sie dann eben arbeiten und in Diensten sind oder irgendwas machen sollen, sehr unselbstständig sind und auch teilweise sehr hilflos wirken. Ne, wo ich dann auch immer sage, ja, aber woher kommt das? Lasst uns da mal drauf schauen. Zum einen kriegen sie jeden Tag gesagt, es gibt einen Fachkräftemangel, sprich, sie treten sehr selbstbewusst auf und stellen letztendlich auch Forderungen. Oh, das sind ja Dinge eigentlich auch, wo auch andere Generationen sagen würden, oh ja, das wäre toll, das hätten wir auch gerne. Aber diese Generation, weil sie eben eine gute Position hat, auch eine gute Verhandlungsposition, traut sich jetzt endlich, diese Dinge mal auch aktiv zu artikulieren. Auf der anderen Seite, alle kennen auch die Diskussion um die sogenannten Helikoptereltern. Und wir Personaler fragen uns tatsächlich so ein bisschen, müssen wir jetzt zu sogenannten Helikopterarbeitgebern werden? Weil diese Eltern, die eigentlich immer um ihre Schützlinge gekreist haben und auch alle Probleme aus dem Weg geräumt haben und sich kümmern und machen und tun. Diese Menschen kommen jetzt bei uns in Ausbildung und Berufseinstieg und sind vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wirklich es gewohnt. Und damit müssen wir einfach lernen, umzugehen. Und da ist dann häufig schon so ein bisschen, ach ja, ja, stimmt. Und spätestens, wenn man dann auch noch mal drauf schaut, ne, was diese Generation auch an tollen Sachen mitbringt, wofür sie sich einsetzen, für Klimawandel, für was weiß ich, Diversity, ist dann auch relativ schnell klar, ja, da ist Frust und auch ein gewisses Unverständnis. Aber wir müssen einfach die Stärke jeder Generation nutzen und einfach gemeinsam an Problemen arbeiten.
Die unterschiedlichen Sichtweisen verschiedener Altersgruppen nimmt Hanna-Lena Neuser in ihrem Kontext nicht als außergewöhnlich verhärtet wahr. Als Direktorin der Evangelischen Akademie in Frankfurt ist sie es gewohnt, Diskursräume zu schaffen und auch schwierige Themen zu moderieren.
Also bei uns erlebe ich das selten, dass es da wirklich zu Konflikten kommt. Natürlich gibt es immer mal, sag ich mal, die klassischen Vorwürfe. Wir wollen uns jetzt zum Beispiel mal mit dem Thema Vier-Tage-Woche beschäftigen. Ne? Also dieses klassische Klischee von die junge Generation will nichts mehr arbeiten und nichts mehr leisten, wird bei uns natürlich schon auch immer mal wieder irgendwie in Diskussionen benannt von Menschen, die Gäste bei uns sind. Deswegen wollen wir jetzt im Herbst uns diesem Thema auch nochmal widmen und da ein bisschen genauer hingucken, was steckt da eigentlich dahinter und wie wird das diskutiert. Den klassischen Generationenkonflikt erlebe ich an der Akademie seltener, als er, glaube ich, in der Öffentlichkeit so thematisiert wird.
Es braucht also Formate, in denen Austausch entstehen und sich ein gegenseitiges Verständnis entwickeln kann. Anne Engelshove kann dies bestätigen und ermuntert Teams dazu, generations- und statusübergreifende Austauschrunden zu implementieren.
Also häufig ist es ja tatsächlich so, dass in den Kreisen, wo wir das dann schon besprechen, eigentlich schon sehr sichtbar wird, wir reden hier über eine Generation, dieses wirklich miteinander sprechen und sie auch an Lösungen beteiligen, habe ich selten. Also ne, wenn ich da mit GeschäftsführerInnen zusammensitze, ist es eben häufig Babyboomer oder Zettler, vielleicht dann auch noch als Teamleiter oder Bereichsleiter die Y, aber die Zettler sind eigentlich bei solchen Gesprächen dann nicht dabei, wo ich immer sage, das wäre eigentlich das Erste, was wir machen können, die auch beteiligen, damit wir eben nicht übereinander reden, sondern wirklich miteinander.
Einen besonderen Aspekt in Bezug auf Wandel und Transformation ergänzt Matthias Ahlke. Denn eine besondere Situation liegt vor, wenn auch das institutionelle Erbe einer Bildungseinrichtung gesichert und weiterentwickelt werden soll.
Da kommen natürlich Anerkennungskonflikte und da wird natürlich ganz viel verhandelt, was so unter der Oberfläche ist. Ja, und dafür braucht es, und ich denke, das braucht es vor allen Dingen jetzt in den sehr stark auch wertorientierten Einrichtungen, also die jetzt sozusagen aus den sozialen Bewegungen kommen, also im konfessionellen Bereich, im gewerkschaftlichen Bereich, eine Auseinandersetzung damit. Und das ist bei Volkshochschulen vielleicht nochmal ein Stück anders. Die haben ihren öffentlichen Bildungsauftrag und der verändert sich sowieso, weil die Bevölkerung sich verändert. Aber natürlich ist das Wertegerüst der konfessionellen Einrichtungen und so weiter natürlich etwas, was auch wieder immer neu ausgehandelt werden muss, auch im Generationenwechsel.
Ein Vorwurf, der der jungen Generation immer wieder gemacht wird, ist eine gewisse Wechselheftigkeit und Unzuverlässigkeit. Diese zeigt sich nach Beobachtung von Matthias Ahlke darin, dass jüngere Fachkräfte nicht so lange in Bildungseinrichtungen verbleiben, sondern den Arbeitgeber schneller wechseln als frühere Generationen.
Was auch jetzt für die Erwachsenen- und Weiterbildung neu ist, was ich immer wieder beobachte, ist, dass diese Generationen, die halt dann irgendwann in die Einrichtung gegangen sind und dort lange geblieben sind, das verändert sich eben auch. Das ist auch eine Komponente, glaube ich, der Sinnstiftung, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt vielleicht 5 Jahre, und jetzt möchte ich nochmal was anderes ausprobieren oder möchte irgendwo nochmal weitergehen. Aber so diese Bindung so lange jetzt auch, das ist auch, glaube ich, für die Weiterbildung ein Phänomen, was sich jetzt immer mehr auch so durchsetzt und was auch ganz neue Fragen ja auch nochmal tangiert, weil das betrifft ja nicht nur die Einrichtung selbst, sondern natürlich auch die ganze Verbandsarbeit, die ganzen Vernetzungen, Kooperationen, denn das hängt natürlich alles damit so zusammen.
Festhalten lässt sich also, dass neben dem gesellschaftlichen und technischen Wandel, dem Weiterbildungseinrichtungen begegnen wollen, auch veränderte Anforderungen von Fachkräften aus unterschiedlichen Generationen berücksichtigt werden müssen. Doch was genau bedeutet das konkret für Teams? Und wie gehen Einrichtungen damit um? Mehr dazu gibt es in Folge 3 dieser zweiten Staffel von Epale Insights. die Perspektiven und Eindrücke verschiedener Akteure der Erwachsenen- und Weiterbildung sichtbar zu machen und für Austausch zu sorgen. Genau das ist eine wichtige Aufgabe von EPALE. In Form von Blogartikeln, Konferenzberichten und Fachdiskussionen können sich alle Weiterbildungsenthusiastinnen und Enthusiasten aktiv einbringen. Und natürlich macht das Stöbern auf EPALE auch Lust auf europäische Bildungsarbeit. Vielleicht wäre ja ein Erasmus-Plus-Projekt eine tolle Bereicherung für deine Bildungseinrichtung? Dann kann ich dir auch Staffel 1 der Podcast-Reihe EPALE Insights wärmstens ans Herz legen. Denn da steht die Planung und Durchführung von Erasmus-Plus-Projekten im Fokus. Die Podcast-Reihe EPALE Insights ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.